Liebe Gemeinde, bevor wir den Predigttext aus dem Buch Jeremia hören, lassen Sie uns in die Zusammenhänge eintauchen, weil nur dann wird es auch gut verständlich. Der Prophet Jeremia wurde etwa um das Jahr 650 vor Christus in eine Priesterfamilie hineingeboren. Zum Propheten berufen wurde er wohl im Jahr 627 während der Regierungszeit des Königs Josia. Eines Königs, der nach der Wiederentdeckung des Gesetzes des Mose den Glauben in Israel von vielen fremden Einflüssen gereinigt hat. Man könnte sagen, das war eine Art Reformation. Die Nachfolger von Josia ist dann bald gestorben. Die waren anders drauf. Die haben aus Gründen politischer Opportunität ihr Land und ihr Volk wieder den heidnischen Einflüssen der Nachbarvölker geöffnet. Göttlicher Auftrag für Jeremia wird es, die Könige Joachim und Zedekia, ihre Berater und das Volk daran zu erinnern, was eigentlich die Grundlage des Glaubens des Volkes Israel ist, und sie alle vor Gottlosigkeit und den Folgen der Gottlosigkeit zu warnen. Das Buch Jeremia zeigt das Leiden eines Mannes, der von Gott her eine Botschaft auszurichten hat, die nicht in seine Zeit zu passen scheint, und darunter leidet, dass die Katastrophe, die er ankündigt, lange nicht eintrifft. Und somit er selbst und die Botschaft Gottes, die er auszurichten hat, scheinbar Lügen gestraft wird. Um das auch politisch noch ein bisschen einzuordnen, wenn man sich die geografische Lage anschaut, im Süden Ägypten, im Norden gibt es ebenfalls Großmächte, Phönizier, Assyrer und schließlich dann die Babylonier. Und die sind erst selber miteinander im Streit. Nur als sich das dann klärt, wird die sicherheitspolitische Lage für Israel ziemlich schwierig. Wenn wir das mal so ein bisschen in die heutige Zeit versetzen, dann waren natürlich Diskussionen en vogue, was man denn jetzt militärisch, politisch machen könnte. Ja? Aber der Jeremia hat nicht gesagt, ich muss jetzt gucken, dass ich in die Talkshows reinkomme bei Maybrit Illner oder Anne Will, und dann dort auch meinen Senf abgebe. Das kann mir auch als militärischer Laie, nicht? Dass also Hubschrauber und Flugzeuge, die nicht abheben, und U-Boote, die nicht tauchen können, wenig sinnvoll sind. Das kann eigentlich jeder was dazu beitragen. Aber das war nicht die Absicht von Jeremia. Ihm ging es darum, über das Verhältnis seines Volkes zu Gott zu reden. Und da verzweifelt er, weil das Unheil, das er androht, lange nicht eintritt und sich seine Umwelt über ihn lustig macht. Erst am Ende seines Lebens dann darf er erfahren, dass sich Gott zu dem Wort stellt, das Jeremia in seinem Namen gepredigt hat. Das dauerte Jahrzehnte. Gott hat früh gewarnt. Also die Propheten waren ein Frühwarnsystem, so würden wir das heute nennen. Aber wenn Sie zu früh warnen, reagieren die Leute nicht. Es ist ähnlich wie beim Arzt, wenn Sie jemandem sagen, Mensch, musst dann deine Ernährung was ändern, dann sagen viele Leute, nee, es geht ja noch. Ne? Und erst dann, wenn sich Folgen einstellen, sind Menschen manchmal bereit, was umzustellen. Aber Gott warnt früh, weil er uns liebt. Unser Predigttext zeigt, wie der Prophet Jeremia mit sich kämpft. Er hat eine Predigt gehalten über die drohende Zerstörung Jerusalems, und als Symbolhandlung hat er einen Krug zerbrochen, um das deutlich zu machen. Was passiert daraufhin? Er wird vom Kommandanten der Tempelwache über Nacht in den Block gelegt, nicht? Also Hände, Füße eingesperrt. Ja, Ironie, in dem Tempel, der dann später entsprechend seiner Vorhersage zerstört wird. Aber man kann verstehen, dass Jeremia Zweifel kommen. Es gibt eine Karikatur eines tschechisch-deutschen Karikaturisten, Ivan Steiger. Sie zeigt eine Pyramide von Schildern, und auf den Schildern ist jeweils ein Pfeil und alle Pfeile zeigen nach links. Aber ganz oben auf der Pyramide ist eine kleine, unscheinbare Gestalt, die hat auch ein Schild. Aber da zeigt der Pfeil nach rechts. Und so in etwa können wir uns den Jeremia vorstellen. Wie würden wir uns fühlen? Wären wir stolz darauf, dass wir die Einzigen sind, die den Pfeil in die andere Richtung haben? Oder würde es uns doch bedrücken, dass wir zu einer Minderheit gehören, vielleicht sogar ganz allein sind? Das ist die Frage. Keiner kann sie mit Sicherheit beantworten. Man kann nur beten, dass man die Kraft hat, im richtigen Moment richtig zu liegen. Der Prophet Jeremia gehört zu denen, die ihr Schild tapfer in die andere Richtung halten, in die Richtung, die von Gott vorgegeben ist. Und jetzt wollen wir das Predigtwort aus dem 20. Kapitel bei Jeremia hören. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien. Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will seiner nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, verschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es zu ertragen, aber konnte es nicht. Denn ich höre, wie viele heimlich reden. Schrecken ist um und um. Verklagt ihn. Wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen ganz zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelingt. Ewig wird ihre Schande sein und nie vergessen werden. Und nun, Herr Zebaoth, der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herz durchschaust, lass mich deine Rache an ihn sehen, denn dir habe ich meine Sache befohlen. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn, der des armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes an uns und allen, die es hören, bitten. Herr, tu meine Lippen auf, deinen Ruhm zu verkünden und öffne unsere Ohren und Herzen, dein Wort aufzunehmen und deinen Willen zu tun. Amen. Liebe Gemeinde, dass das in der Bibel steht, einfach so, ohne Beschönigung. Normalerweise möchte doch jeder Verein nach außen hin gut dastehen. Es gelingt manchen Vereinen besser, manchen weniger gut. Aber hier ist Führungspersonal am Verzweifeln, am Aufgeben. Ja, dass er am liebsten gleich gar nicht geboren wäre, das lesen wir ein paar Verse weiter. Warum bin ich aus dem Mutterleib hervorgekommen? Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. So tief unten ist Jeremia. Und das steht dann auch noch in der Heiligen Schrift. So kam es über die Lippen eines Propheten, mit dem Gott Großes vorhatte, schon bevor er geboren worden war. Jetzt aber hatte er es satt, leben zu müssen. Also wenn heute ein Fußballer eines großen Münchner Clubs sagen würde, ich habe die Schnauze voll vom Tore schießen oder so, es wäre auch eine Nachricht, aber er hätte unter Umständen Probleme, dass sein Vertrag verlängert wird. Die Bibel ist absolut ehrlich. Die schreibt über die Zweifel des Führungspersonals. Er wollte nicht nur den Löffel wegwerfen, sondern Jeremia hatte es satt, von Gott Hilfe zu erwarten. Der Prophet Gottes, der Beauftragte Gottes, der uns ein Trostwort geschenkt hat, das heute noch vielen Geschwistern hilft. Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt. Er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Jeremia 17. Aber jetzt war dies alles dick durchgestrichen. Nein, ich will nicht mehr an Gott denken. Jeremia war fix und fertig. Er sollte die Gleise für seinen Herrn legen und war jetzt auf dem Abstellgleis, am Prellbock angekommen. Ende. Edeka, würden manche sagen, Ende der Karriere. Er nimmt es in dieser Situation für sich wahr. Wer sich auf Gott verlässt, der wird verlassen. Jeremias Warnungen vor der Gottlosigkeit wird beantwortet mit: Lacht ihn aus, diesen Spaßvogel, der liebe Gott kann doch gar nicht böse sein. Der Tempel wird schon nicht zerstört werden, es ist ja der Tempel Gottes. Wir wissen natürlich, dass diese Haltung Pustekuchen war, weil ein paar Jahrzehnte später war es soweit. Solche Lachnummern rühren doch ans Zwerchfell, aber nicht ans Gewissen. Das war die Haltung der Menschen um ihn rum. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Jeremia ist wegen seines Eintretens für Gott angegiftet und eingesperrt. Ist es uns eigentlich nicht peinlich, dass so etwas in der Bibel steht, dass auch bei handverlesenen Gottesleuten das Gottvertrauen wegschmelzen kann, wie die Schneemänner im Frühjahr bei den Sonnenstrahlen? Es kann sogar sichere und fröhliche Gottes Zuversicht im Nu entwurzelt werden, wie eine deutsche Eiche im Orkan. Nämlich, wenn die Fragen der Anfechtung uns anspringen, lohnt sich's denn noch, mit Gott zu rechnen? Was ist denn bisher herausgekommen bei meinem ganzen Wirken? Mache ich denn mir nicht selbst dauernd nur etwas vor? Was soll das Ganze? Viele werden es nicht begreifen können, dass ich das eigentlich nicht peinlich finde, sondern unsagbar tröstlich. Und zwar deswegen auch tröstlich, weil es ehrlich ist. Und ich denke, nicht wenigen von uns ist es auch so gegangen, im Kleinen. Es gibt heute keine Propheten mehr wie im Alten Bund, aber im Kleinen ist es uns oft schon so gegangen. Man trägt das Evangelium an Menschen heran, aber es verwurzelt sich dort nicht. Es fasst nicht Fuß. Es ist seelsorgerlich, dass die Bibel mir in meine eigene Verzweiflung hinein sagt: Du, das haben auch Menschen gekannt, die Gott noch lange nicht aufgegeben hat. Und Leute, die viel wichtiger waren als du. Für Gott sind wir alle wichtig. Aber es ist ja klar, dass Jeremia eine ganz besonders herausgehobene Stellung hatte. Und es ist wichtig, dass wir uns mit solchen Texten und Geschehnissen und Erfahrungen auseinandersetzen. Denn in der Bibel steht ja nicht, wer auf Gott setzt, der bekommt jetzt ein Rundum-Sorglos-Paket, eine Unfallverhütungsversicherung. Das steht da nicht drin. Vielleicht erinnern sich die Älteren noch, manchmal wird es auch heute noch im Radio gespielt, so eine Schnulze, gesungen 1970 von Lynn Anderson, Text von Joe South, I never promised you a rose garden. Auf Englisch heißt der Refrain, I beg your pardon, I never promised you a rose garden, along with the sunshine, there's gotta be a little rain sometime. Keine Angst, ich werde es nicht vorsingen, sonst geht ihr nach Hause, bevor die Predigt vorbei ist. Aber da geht es darum, eine Allerweltschnulze, die überhaupt nichts mit Gott zu tun hat, da wird gesagt, naja, also es ist nicht immer nur Sonnenschein, es ist auch mal Regen. Und das kann ein Anknüpfungspunkt sein, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Aber es ist natürlich in der Bibel nicht diese Allerweltsüberzeugung gemeint, die Helmut Kohl mal auf dem Parteitag so zum Ausdruck gebracht hat, dass er gesagt hat, wir hatten Höhen und Tiefen, bei denen es auf und ab ging. Nicht? Das wurde hinterher ein legendärer Sager. Das ist aber trivial. Das ist hier nicht gemeint. Krankheit, Familienbeziehungsstreit, Arbeitslosigkeit, Armut, das kann alle treffen, die Kinder Gottes, aber auch die, die es noch nicht sind. Was hier aber gemeint ist, ist, wenn ich im Auftrag Gottes unterwegs bin. Und das kann Leuten, die nicht an Gott glauben, ja nun nicht passieren. Und ich bin im Auftrag Gottes unterwegs und ich bekomme eine Anfechtung sondersgleichen. Und darunter leidet Jeremia. Und er ist bei weitem nicht die einzige biblische Gestalt, der es so geht. Der Apostel Paulus kam auf seiner ersten Missionsreise durch Kleinasien und hat unter Mühen Gemeinden aufgebaut. Und da lesen wir nicht, dass er dann am Ende dieser Missionsreise einen großen Dankgottesdienst mit anschließenden Grillen veranstaltet hat, sondern er ging noch einmal den weiten Weg durch das wüstenähnliche Hochland, um den kleinen Pflänzchen, den kleinen Gemeindlein einzuschärfen: Wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Das war sozusagen die Abschiedsbotschaft. Und das war auch eine Verheißung, die eingetroffen ist. Lieber Gott, lohnt sich das Ganze? Das hat einst den Jeremia umgetrieben bis an den Rand totaler Verzweiflung. Das hat den Apostel Paulus umgetrieben. Und ich möchte jetzt noch ein Beispiel geben aus der jüngeren Geschichte. Pfarrer Richard Wurmbrand. Ich hoffe mal, dass ich zumindest noch die Älteren an ihn erinnern. 1909 geboren als Sohn einer deutsch-jüdischen Familie in Rumänien. Als er 9 Jahre alt ist, stirbt sein Vater, Zahnarzt, die Familie verarmt anschließend. Mit 16, sagt er später, ist er ein glühender Kommunist und Atheist. In den 1930er Jahren wird er Geschäftsmann, geschäftlich erfolgreich, bringt es zu Wohlstand, beteiligt sich am ausgelassenen Leben in Bukarest, der Hauptstadt Rumäniens, damals das Paris des Balkans oder auch das Paris des Ostens genannt. 1936 heiratet er Sabine Oster, ebenfalls jüdischer Abstammung. Und ein Jahr später kommen beide durch einen deutschen Zimmermann in einem kleinen rumänischen Dorf zum christlichen Glauben. Der gibt ihnen ein neues Testament und legt ihnen ans Herz, das zu lesen. Er wird dann von der anglikanischen Mission für Juden zum Pastor ausgebildet und ordiniert. Während des Zweiten Weltkriegs finden in seinem Privathaus Juden Zuflucht. Dann hört eine Diktatur auf und es kommt eine andere. Die Kommunisten übernehmen und 1948 wird er verhaftet, bleibt bis 1956 im Gefängnis, 3 Jahre Einzelhaft, schlimmste Folter. Wer will, kann das mal nachlesen in dem Buch Gefoltert für Christus, 4 Millionen Auflage. Und 1956 kommt er frei, wird dann allerdings 1959 nochmal verhaftet, wieder schreckliche Jahre und wird dann von norwegischen Christen 1964 freigekauft für 10.000 US-Dollar. Wahrscheinlich einer der größten Fehler, den Kommunisten jemals gemacht haben, denn der Schaden, den er dann in Freiheit im Westen anrichtete, nämlich aufzuklären, war sicher gewichtiger als die 10.000 Dollar. Und das Schlimme ist, viele im Westen wollten ihm nicht glauben, gerade auch Kirchenführer, die doch so viel Christliches am Kommunismus entdeckt haben. Aber was er beschreibt, ist, dass er in diesen gigantischen Anfechtungen durchgetragen worden ist. Das heißt, wir können diesen Bogen spannen von Jeremia über Paulus bis in die Gegenwart. Lieber Gott, lohnt sich denn der ganze Aufwand, wenn doch alles bricht? Und diese Frage haben sich viele gestellt. Es tut uns gut, uns mit Jeremia, mit Paulus, mit Richard Wurmbrand auseinanderzusetzen, denn wenn nicht alles täuscht, so stehen auch wir wieder vor einer Verfolgung der Gemeinde Jesu in Europa. Schon 1971 mahnte der bayerische Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzende, also der höchstrangigste Vertreter des deutschen Protestantismus, Hermann Dietz-Felbinger, Zitat: Wenn nicht alles täuscht, so stehen wir heute in einem Glaubenskampf, in einem Kirchenkampf, gegenüber dem der Kirchenkampf des Dritten Reiches ein Vorhutgefecht war. Das Unheimliche daran ist, dass dieser heutige Kampf vielfach kaum erkannt, zuallermeist verharmlost wird und unter Tarnworten wie Pluralismus voranschreitet. Zitat Ende. Das sind jetzt fast 50 Jahre her, und wie bei Jeremia werden viele sagen, naja, noch laufen wir ja frei rum. Aber genau das ist eben das Trügerische. Gott warnt sehr früh. Josef Ratzinger sprach vor einigen Jahren von einer Diktatur des Relativismus, die sich in Europa breit macht. Und diese Diktatur des Relativismus ist zutiefst antichristlich und erträgt den Widerspruch so wenig, wie die Gegner Jeremias dessen wirken. Wenn nicht alles täuscht, werden wir in den nächsten Jahrzehnten erleben, wie intolerant institutionalisierte Beliebigkeit werden kann. Uns muss wieder neu bewusst werden, die Gemeinde Jesu und jeder einzelne Christ ist zum Leiden berufen. In unseren Gemeinden fehlt die Erziehung zum Leiden. Gott will keine Gemeinde, die kein Profil mehr hat und deswegen nirgends mehr aneckt. Ein Fisch ist nur dann lebendig, wenn er gegen den Strom schwimmt. Die Fische, die mit dem Strom schwimmen, sind tot. O Land, höre des Herrn Wort. Denken wir an das Gesangbuchlied 145, wach auf, du deutsches Land. Wer in diesem Kampf Gott treu bleiben will, kann sich nicht auf sich selbst verlassen, das ist eh klar. Aber auch wenn wir uns auf Gott verlassen, laufen wir Gefahr auszubrennen und an Gott und uns selbst zu verzweifeln. Unser Herr Jesus, und der ist ja die kompetenteste Autorität in allen Fragen und in allen Bereichen, hat diesem Bekenntnis des Jeremia eine besondere Würde gegeben. Nach der Auferstehung hat Jesus seinen Freunden die Bibel ausgelegt, gerade auch bei den Propheten, um ihn klarzumachen, beim verzagten Mose und bei dem um sein Leben rennenden Elia, beim am Boden zerstörten David und beim verzweifelten Jeremia war doch auch mein Schicksal vorgegeben. Es gibt gar niemanden, der über diese Erde ging und dabei unbeirrbar eingehüllt war in eine Art Teflonwolke. Es gehört zu dieser Welt, dass Leute mit einer Gottesbeziehung abgestoßen, ausgegrenzt und weggedrängt werden. Merkt ihr denn nicht beim Schicksal des Propheten, dass Christus leiden musste? So fragt Jesus seine Jünger. Aber durch das Zerbrochenwerden hindurch schafft Gott souverän einen unüberbietbaren Neuanfang in der Gottesherrlichkeit. Wir müssen nicht und wir dürfen nicht einmal vertuschen, dass Jesus vor Angst bange war, dass er anfing zu zittern und zu zagen, dass seine Seele betrübt war. Gott, der Erbarmer ohnegleichen, lässt verzagte, angefochtene, verzweifelte erfahren, du, ich brauche für mein Eingreifen bei dir keinen Zipfel Gottvertrauen, kein Quäntchen Religiosität, das schon gleich gar nicht. Du darfst an dir selbst verzweifeln, das geniert mich nicht als dein Gott. Das provoziert, das lockt mich zum Eingreifen. Der dänische Christ und Philosoph Søren Kierkegaard, der sich mit den Grenzfragen des Glaubens und der menschlichen Existenz auseinandergesetzt hat, hat mal gesagt, die Verzweiflung des Menschen an sich selbst ist der Ausgangspunkt, das Absolute zu finden. Wir sollen uns alle nicht wünschen, dass wir an den Punkt kommen, aber wenn wir an den Punkt kommen, dann sollen wir uns wünschen, dass genau das eintritt. Rolf Schäffbuch, einer der Großen des württembergischen Pietismus, vor ein paar Jahren heimgegangen, hat das etwas anders formuliert, meint aber das Gleiche. Die Verzweiflung an sich selbst ist für Gott das Alarmsignal, dem Hilflosen beizustehen. Und der Apostel Paulus hat es noch lebendiger formuliert, sodass wir es über die Jahrtausende hinweg auf Anhieb verstehen, wenn wir hören aus der Schrift, wir verzagten am Leben und hielten es bei uns selbst für beschlossen, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt. So nachzulesen im 2. Korintherbrief. Wir dürfen als Kinder Gottes bei allem Realismus auf Gottes Wunder gespannt sein, gerade in Verfolgung. und wir dürfen auf unsere ganz persönlichen Auferstehungswunder hoffen. Amen. Herr, segne an uns dein Wort und schenk uns tiefen Frieden und Vertrauen. Amen.